Ich habe auch eine Geschichte aus Afrika für euch. In einem kleinen Nest irgendwo im Sudan, da gab es eine kleine Gruppe von Christen, die sich immer am Dorfrand getroffen hat und miteinander gebeten hat, um ein besseres Miteinander in ihrem Dorf für das Zusammenleben in Frieden und Freundschaft. Aber ja, auch dort waren sie nur eine Minderheit und wurden so immer weiter an den Rand gedrängt und so in der Dorfgemeinschaft ein bisschen, ich sag mal, gemobbt. Am Ende waren die Felder, die sie bewirtschaften durften, die, die am weitesten weg von der Wasserquelle waren und am meisten auf den Berg hochkrabbeln musste. Und ja, irgendwie wollte man sie dort ein bisschen ärgern und auch die Botschaft verkünden, Leute, Christ sein ist keine gute Idee hier in unserer Gemeinschaft. Eines Tages beim Morgengebet stand eine alte Frau auf und sagte, Gott hat mir einen Ausweg gezeigt. Und zwar sollten wir jeden Morgen noch früher aufstehen und anstatt unsere Felder zu bewässern, tragen wir zunächst das Wasser auf die Felder der anderen. Erst dann kümmern wir uns um unser eigenes Land. Das war eine grauenhafte Vorstellung, denn also wenn ich mir überlege, ich bewässere meinen Garten, da bin ich froh, dass ich eine Pumpe habe und einen Brunnen und dass ich rumspritzen kann und nur hin und her laufen muss und das ist mir schon zu viel. Und jetzt ganze Felder zu bewässern aus eigener Kraft. Aber sie ließen sich darauf ein. Die Christen diskutierten erst lange und beteten darum, aber dann stimmten sie zu und baten Gott um die Kraft, diesen Dienst für die anderen zu tun, selbst wenn es wahrer Sklavendienst ist. Am nächsten Morgen segneten sie sich gegenseitig ein paar Stunden früher und sie begannen Wasser zu schöpfen. Und sie trugen es zunächst auf die Felder der anderen Dorfbewohner, die näher am Wasserloch lagen. Und irgendwann erwachten die anderen Nachbarn und sahen, dass die Christen ihre Arbeit übernommen hatten. Waren die Christen verrückt geworden? In den ersten Tagen machten sie spöttische Bemerkungen. Irgendwann verfolgten sie nur noch stumm das Schauspiel. Und eines Mittags schließlich schloss sich einer der Nachbarn den erschöpften Christen an, als sie gerade daran ging, ihre eigenen Felder zu bewässern. Und so ging es Tag für Tag immer mehr. Immer mehr Dorfbewohner folgten seinem Beispiel. Und nach 6 Wochen halfen nicht nur die meisten Dorfbewohner bei der Arbeit, nein, sie kamen auch schon morgens zum Gebet. Nach einem Jahr war das ganze Dorf christlich. Eine spannende Missionsgeschichte, die dort geschehen ist. Sie passt nicht zu 100% auf mein Predigtthema, aber irgendwo doch. Ich möchte mit euch über Arbeit reden. Über unsere Arbeit. Schlagt einmal den Kolosserbrief auf, Kolosser 3, wir lesen die Verse 22 bis 4, Vers 1. Dem regelmäßigen Gottesdienstbesucher ist aufgefallen, dass ich so schon seit Anfang des Jahres immer wieder Kolossertexte nehme. Wir haben uns darüber Gedanken gemacht, Christus ist in uns, wir sind in Christus, er hat alles getan für uns, dass wir frei sein können, dass wir in Gnade leben können. Und wie unser Leben auch umgestaltet werden soll durch die Anwesenheit Gottes in unserem Leben. Und wir sind schon recht konkret geworden und jetzt wird es noch konkreter. Paulus bricht das Leben als Christ immer weiter herunter und schließlich kommt er bei der Familie und der Arbeitswelt an. Familie haben wir ja zurzeit auch ein bisschen im Thema Bibelgespräch, deswegen dachte ich, wir nehmen mal Kolosser 3, 22 vorneweg. Ich lese nach der Hoffnung für alle Übersetzung, Kolosser 3, Vers 22. Ihr Sklaven, gehorcht in allem euren irdischen Herren. Tut dies nicht nur, wenn sie euch dabei beobachten und ihr von ihnen anerkannt werden wollt. Verrichtet eure Arbeit aufrichtig und in Ehrfurcht vor Christus, dem Herrn im Himmel. Denkt bei allem daran, dass ihr letztlich für ihn und nicht für die Menschen arbeitet. Als Lohn dafür wird er euch das Erbe geben, das er versprochen hat. Das wisst ihr ja, denn Jesus Christus ist euer wahrer Herr. Wer allerdings Unrecht tut, wird auch dafür den entsprechenden Lohn bekommen. Gott beurteilt alle Menschen gleich, egal welches Ansehen sie genießen. Und 4 Vers 1 gehört mit dazu, ihr Herren, behandelt eure Sklaven gerecht und anständig. Denkt immer daran, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt, dem ihr untersteht. Tja, der Chef und der liebe Gott. Was hat denn der Chef mit dem lieben Gott zu tun, außer dass manch ein Chef sich selber für den lieben Gott hält? Aber das ist nicht gemeint. Und dieser Text richtet sich auch nicht nur an Kirchenangestellte, Pastoren und Mitarbeiter in der Gemeinde, sondern an alle. Auch wenn deren Chef nicht unbedingt der liebe Gott direkt ist oder ein Christ ist. Was hat mein Glaube mit meinem Chef zu tun? Das sage ich jetzt mal auch im übertragenen Sinne für euch, denn mein Chef ist ja auch tatsächlich Christ, aber manch einer und die meisten von uns arbeiten für Chefs, die keine Christen sind. Vielleicht denkt ihr, naja, Sklaverei gibt es ja heutzutage nicht mehr. Aber letzten Endes sehen wir hier, sagen wir, das, was wir heute einen abhängig Beschäftigten nennen würden. Es gab ja außer Tagelöhnerei eigentlich keine Beschäftigungsverhältnisse sonst. Und der Sklave damals, der Knecht oder Diener, kann man genauso übersetzen, ist im Grunde das, was wir heute als Arbeitnehmer bezeichnen. Und uns Arbeitnehmern, sagt der Apostel zu, Vers 23, arbeite so für deinen Chef, als wäre der der liebe Gott. Und den Führungskräften unter uns, den Chefs, den Abteilungsleitern, den Entscheidern, sagt dann Kapitel 4, Vers 1, und behandle deine Untergebenen gut. Jeder von uns muss einmal Rechenschaft ablegen. Es geht also um Arbeitsethik. Kennt ihr den Inbegriff christlicher oder evangelischer Arbeitsethik? Eigentlich wird dann meistens gesagt, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Das ist so ein Spruch, den kennen wir, ja? Und der ist tief verankert in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft. Und viele verstehen darunter ein christliches Arbeitsverhältnis. Gib alles für deinen Chef. Klingt ja auch so ein bisschen so, wenn man das hier hat, ne? Erst die Arbeit und wenn dann noch was übrig bleibt, ein bisschen Vergnügen. Aber eigentlich, dieser Spruch, dieses Sprichwort geht an dem Kern unseres Predigttextes, der ja tatsächlich das Arbeitsleben behandelt, eigentlich komplett vorbei. Arbeit und Freizeit. Wo würdet ihr euer Christsein einsortieren? Wo engagiere ich mich? Wo lebe ich mein Christsein aus? Da würden die meisten von uns sagen, doch eigentlich in der Zeit, die ich zur freien Verfügung habe, außer man ist nun gerade Pastor. Und genau an dieser Stelle sagt der Apostel, genau das sollt ihr nicht tun. Euer Leben als Christen ist keine Freizeitbeschäftigung, sondern es ist euer Job. Wir sollen das nicht voneinander trennen, so nach dem Motto, erst die Arbeit, dann das Christsein. Nein, er sagt, Christsein zeigt sich nicht nur im Gottesdienst, nicht nur am Sabbat, sondern im Alltag. Zu Hause, in der Familie, am Arbeitsplatz. Heute müssen wir ergänzen, in der Freizeit, denn diese Freizeit, die wir heute haben, hatten die Menschen damals ja gar nicht. Das heißt, in meinem Vereinsleben, in meiner Nachbarschaft, wo auch immer mich engagiere, beim Sporttraining, wo auch immer. Und der Gottesdienst? Ich will mal eine Freizeitweisheit nehmen, eine Fußballweisheit. Gottesdienst ist wie das Trainingslager für den Alltag. Aber, und jetzt kommt die Fußballweisheit, entscheidend ist auf dem Platz. Das Training ist gut und schön, aber wenn ich es auf dem Platz nicht umsetze, nützt das schönste Training nichts. Keiner gewinnt die Weltmeisterschaft, weil er so gut trainiert hat, sondern weil er am meisten Tore geschossen hat. Und genauso ist es mit unserem Leben. Entscheidend ist auf dem Platz, nicht das, wie wir uns im Gottesdienst verhalten, ist das, was Gott die Ehre gibt, sondern im Alltag, am Arbeitsplatz. Und jetzt kommt ein ganz schön großer Anspruch. In Vers 22 sagt der Apostel, gehorcht euren irdischen Herrn und tut das nicht nur, wenn sie euch sehen, wenn sie euch beobachten und ihr Anerkennung von ihnen haben wollt, sondern arbeitet, verrichtet eure Arbeit aufrichtig und in Ehrfurcht vor Christus. Ich sage mal so, vielen von uns, ich muss mich da leider ein bisschen mit einbeziehen, die haben so eine angeborene Faulheit. Also als ich in der Schule war, da versuchte ich das Prinzip maximaler Gewinn mit minimalem Aufwand zu perfektionieren. Man kann das an unterschiedlichen Ebenen ansetzen. Ja, man kann also am untersten Level der Noten arbeiten, in der Mitte oder oben. Also ganz unten war ich nicht. Aber ich habe schon zugesehen, dass die Schule mich nicht allzu sehr überfordert. Als Schüler mag das noch akzeptabel sein, aber am Arbeitsplatz, was heißt das? Maximaler Ertrag mit minimalem Aufwand. Das heißt, dass die Arbeit, die ich tue, ein anderer machen muss. Ja, wenn man eine Arbeitsgruppe hat und da gibt es einen, der einen schlanken Fuß macht, dann müssen die anderen seine Arbeit mitmachen. Diese Art von Arbeitsethik ist im Arbeitsalltag keine gute Idee, denn was löst ein solches Verhalten, ein solches Denken bei meinen Arbeitskollegen aus? Welchen Eindruck vermittelt das von mir und von meiner Arbeitsethik? Und jetzt überleg einmal, wenn eben nicht dein Abteilungsleiter, dein Chef wäre, sondern Gott selbst. Man könnte sagen, wer nur fleißig arbeitet, wenn er dabei kontrolliert wird, der leugnet die Allgegenwart Gottes. Interessanter Gedanke, oder? Aber wenn ich tatsächlich sage, ich arbeite nicht für meinen irdischen Chef, sondern für meinen himmlischen, dann gibt es keinen Moment, wo er mich nicht sieht. Oder ist mir das Urteil meines Vorgesetzten wichtiger, als wie ich in Gottes Augen bin? Auf die Idee kann ich ja nur kommen, wenn ich glaube, meine Arbeit hätte mit meinem Christsein nichts zu tun. Die Art und Weise, wie ich mich an meinem Arbeitsplatz verhalte, und zwar nicht nur in der Pause, sondern tatsächlich, wie ich mich engagiere, bewirkt etwas. Nicht nur beim, ich sag mal, Gewinnmaximierungsstreben meines Chefs oder meiner Firma, sondern auch bei den Menschen, bei den Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, die mir vertrauen, die mir Aufgaben anvertraut haben und die darauf vertrauen, dass ich meinen Dienst tue. Wenn ich mich dieses Vertrauens würdig erweise, wenn ich eben nicht nur arbeite, wenn ich gut kontrolliert werde, dann ist das letztendlich die Voraussetzung dafür, irgendwann interessantere Aufgaben zu bekommen, weil so Vertrauen wächst. In diesem Zusammenhang fand ich es ganz spannend, vor einigen Wochen kam ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs durch die Medien. Ich weiß nicht, ob ihr das wahrgenommen habt. Arbeitszeiten müssen heutzutage oder sollen erfasst werden, und zwar komplett. Das wird wahrscheinlich für denjenigen, der in einer Fabrik arbeitet, relativ irritierend sein, dass das nicht bei allen so ist, weil dort geht man ja nun hin, hat vielleicht seine Stempelkarte und so weiter. Aber es gibt viele Arbeitsplätze, wo es das tatsächlich gar nicht gibt. Zum Beispiel meiner. Bei mir kommt keiner morgens vorbei und fragt nach der Stechuhr, die ich ansteche. Und es gibt auch keinen Moment, wo ich mich auslocke und sage, jetzt mein Telefon aus. Aber das ist nicht nur so, sondern es geht vielen von euch vielleicht ähnlich. Ja? Manch einer hat Homeoffice. Da steht auch keiner da und kontrolliert miteinander. Und auch wenn dieses Urteil des EuGH eigentlich die Arbeitnehmer schützen möchte, dass keiner zu viele Überstunden macht, bewirkt es aber auch einen Spaltpilz in diesem Vertrauensverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Ein Vertrauensverhältnis, das die Bibel uns tatsächlich sogar nahelegt, wo er sagt, arbeite so, dass dein Chef tatsächlich Vertrauen in dich haben kann, dass du nicht nur deinen Dienst tust, wenn er dich kontrollieren kann. Aber wenn ich mich als vertrauenswürdig an meinem Arbeitsplatz erweise, dann bewirkt dies auch etwas über den reinen Dienstbereich hinaus. Denn wer sich als ein guter Kollege, als ein engagierter Kollege erweist, ist auch vertrauenswürdig in anderen Fragen. Und auch in den Momenten, wo ich vielleicht von Gott rede. Und doch glaube ich, mit Christus an meinem Arbeitsplatz zu gehen, ist eben nicht nur, ich sag mal, der erhobene Zeigefinger, streng dich auch ja an. Es ist doch auch vielmehr noch eine Verheißung. Jesus sagt, es gibt keinen Moment, wo ich nicht dein Herr bin. Wo ich nicht derjenige bin, an den du dich wendest und der vor dir steht. Die meisten von uns verbringen, ich sag mal, 40 Stunden plus an ihrem Arbeitsplatz jede Woche. Und nach dieser Verheißung, dass Christus dein Chef ist und nicht der Typ, der dir die Arbeitszettel vorlegt, heißt, das sind auch wieder 40 Stunden plus mit Jesus. Und zwar nicht nur, wenn ich mal vorneweg oder in der Pause vielleicht noch mal ein paar Blicke in meine Online-Bibel geworfen habe, sondern direkt die Arbeit, die tue ich nicht für jemand anderes, die tue ich für ihn. Selbst wenn es irgendwelche Plastikteile zusammenschrauben ist oder was auch immer. Jesus sagt, diese Arbeit, die du da tust, die tust du auch für mich. Dein Alltag ist mein Alltag. Und das hilft uns, Sinn und Wert und Bedeutung in den einfachsten alltäglichen Tätigkeiten zu finden. Gerade dort, wo wir nicht offensichtlich für das Wohl der Menschheit dienen, dienen wir es doch. Und auch derjenige, der vielleicht nur den Boden sauber macht, nur in Anführungsstrichen, oder eben Plastikteile zusammensteckt oder Müslipackungen füllt, tut das auch für Gott. Ich hatte das schon einmal, glaube ich, bei einer anderen Predigt gezeigt, aber dieser Cartoon ist relativ bekannt. Es gibt so drei Arbeiter auf dieser Zeichnung. Der erste ist so einer, der haut auf einem Stein herum. Nein, eigentlich alle drei hauen auf einem Stein herum und versuchen, einen Stein zu formen. Und der erste sagt, ich behaue einen Stein. Der zweite sagt, ich baue einen Torbogen. Und der letzte sagt, ich baue eine Kathedrale. Alle machen genau das Gleiche. Aber die Perspektive, mit der sie das tun, was sie tun, ist eine völlig andere. Und ihr Verhältnis zu ihrer Arbeit und zu ihrem Stein behauen, die ja zugegebenermaßen eine stupide Tätigkeit ist, ist etwas ganz anderes. Denn es ist etwas anderes, einen Stein glatt zu klopfen oder eine Kathedrale zu bauen. Und genauso ist es mit dir an deinem Arbeitsplatz. Du machst nicht nur eine stumpfsinnige oder einfache Tätigkeit oder eine komplizierte, jonglierst nicht nur mit Zahlen oder Tipps auf deinem Computer herum, sondern du gestaltest diese Lebenswelt mit im Namen Gottes. Christliche Arbeitsethik, damit wurde in der Vergangenheit aber auch viel Unrecht getan. Dieses erst die Arbeit, dann das Vergnügen hat sich so tief eingegraben, dass manch einer ausgenutzt wurde, ob seines Fleißes und seines Engagements. Letzten Endes die Ausbeutung der Arbeitnehmerschaft im 19. und 20. Jahrhundert waren nur möglich, weil die Menschen bereit waren, sich ausbeuten zu lassen, weil sie glaubten, das würde Gott von ihnen verlangen. Das führte am Ende zu all diesen revolutionären Umwälzungen, die wir im letzten Jahrhundert gesehen haben. Aber Ethik ist nicht identisch mit der Bereitschaft dazu, sich ausbeuten zu lassen. Ein fleißiger Arbeiter hat auch das Recht, auf sein Recht zu pochen. In Anführungsstrichen, in Klammern, ein Fauler eigentlich nicht. Und deshalb werden nicht nur die Arbeitnehmer in die Pflicht genommen in unserem Predigttext, sondern auch die Führungskräfte. Kapitel 4, Vers 1 klingt ja ganz schön knackig. Ihr Herren, behandelt eure Sklaven gerecht und anständig und denkt immer daran, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt, dem ihr untersteht. Im Grunde ist das die Drohung mit dem jüngsten Gericht. Na? Pass auf, wie du dich verhältst. Irgendwann mal musst du Rechenschaft ablegen. Dann wird zusammengezählt. Und das ist eigentlich gar nicht der Stil von Paulus sonst. Das macht er sonst nicht. Offensichtlich brauchen die Leute, die Verantwortung haben und Entscheidungsgewalt haben, ein scharfes Schwert, das ihnen vorgehalten wird, um deutlich zu machen, Leute, all eure Allmachtsfantasien sind hier fehl am Platz. Bloß weil du etwas zu sagen hast, heißt das nicht, dass du einfach so willkürlich mit den Menschen, die dir untergeben sind, umgehen kannst. Aber es ist eine große Herausforderung, Chef zu sein, Abteilungsleiter zu sein, Verantwortung und Entscheidung zu treffen, und gleichzeitig seine christlichen Werte zu leben. Wie sieht das aus, wenn du einen Mitchristen als Arbeitnehmer hast, als Untergebenen? Und die Situation in der Firma führt dazu, dass du ihn kündigen musst. Man gibt vielleicht immer wieder eine neue Chance, versucht noch die Arbeitsleistung zu steigern, aber irgendwann ist der wirtschaftliche Druck da. Chef zu sein heißt nicht nur, Wohltaten verteilen zu können. Auch die Freikirche, unsere Kirche, entlässt Mitarbeiter, Prediger, obwohl wir zu wenig Prediger haben. Und obwohl wir wissen, dass daran Familien hängen, gibt es Situationen, wo eine solche Entscheidung getroffen werden muss, weil es da ein Arbeitsprofil gibt, eine Qualität, die man bringen muss, weil all das Geld, das irgendwann mal bei mir als Gehalt landet, von jemandem von euch gespendet werden musste und man dafür verantwortlich mit diesem Geld umgehen muss. Chef zu sein und Christ zu sein, glaube ich, ist eine sehr, sehr große, schwere Herausforderung. Und Paulus verneint überhaupt nicht den Führungsanspruch des Chefs. Aber er fordert ein, dass unsere Entscheidungen, unsere Werte und Kriterien christlich sein sollen, die uns zu unseren Entscheidungen führen. Auch harte Entscheidungen müssen getroffen werden zum Wohle aller Mitarbeiter. Die Frage ist nur, entscheide ich nach den richtigen Kriterien? Was steht denn ganz oben bei meinem Wertekatalog? Ist es die Gewinnmaximierung? Sage ich, wenn ich jetzt nochmal 20 Mitarbeiter rausschmeiße, dann habe ich einen höheren Gewinn in meiner Firma, kann ich die anderen etwas mehr ausquetschen? Ist schwierig, ne? Andererseits, ohne Gewinn kann kein Unternehmen existieren. Oder ist es auf der anderen Seite meine Verantwortung vor meinen Mitarbeitern und meinen Kunden? Aber auch das kann nicht nur der Maßstab sein, denn eine Firma ist keine Sozialstation. Am Ende geht die ganze Firma zugrunde. Jesus stellte immer den Menschen in das Zentrum seiner Aufmerksamkeit. Auch dort, wo er harte Entscheidungen, harte Worte fand. Wir finden im Neuen Testament durchaus sehr verstörend teilweise harte Worte, die Jesus ausspricht, aber immer zum Wohle der Menschen. Und wir sollten es ebenso tun. Als christliche Führungskraft steht man in diesem Spannungsfeld aus wirtschaftlicher Verantwortung und menschlicher Verantwortung. Und letzten Endes auch geistlicher Verantwortung. Denn auch die Glaubwürdigkeit des Christseins des Chefs steht noch viel mehr auf dem Prüfstand in der Art und Weise, wie er sein Unternehmen führt und wie er mit seinen Mitarbeitern umgeht. Und ich glaube, wenn ich das hier in dieser Gemeinde sage, dann spreche ich damit ein Thema an, das vielen von euch bekannt ist. Denn wir haben viele Leute, die entweder früher oder immer noch einen christlichen Chef, einen adventistischen Chef haben oder Mitarbeiter sind oder selber eben Führungsverantwortung haben. Der DVG ist eng verknüpft mit dieser Gemeinde und ich weiß, dass das zu manchen, wie soll ich sagen, Spuren geführt hat und Spannungen, die unterschwellig, zumindest für jemanden, der von außen drauf schaut, bis heute spürbar sind. Der christliche Chef weiß um seine Verantwortung. Auch um seine Verantwortung vor Gott. Aber nicht nur Verantwortung findet er bei Gott, sondern auch Vergebung. Und Vergebung brauchen wir nicht nur, wenn wir einmal vor Gott treten, sondern Vergebung ist das, was unseren Alltag heutzutage eigentlich erst lebenswert und lebensfähig macht. Keiner von uns als Arbeitnehmer oder als Chef trifft immer die richtigen Entscheidungen. Aber wir alle können und dürfen auf Vergebung hoffen. Nicht nur auf Gottes Vergebung, sondern auch Vergebung untereinander. Dort, wo vielleicht manchmal es uns schwer fiel, die richtige Entscheidung, die korrekte Arbeitsethik, das an den Tag zu legen. Keiner von uns ist ohne Sünde und keiner werfe den ersten Stein. Entscheidend ist auf dem Platz, sagte ich. Dieses Dorf, diese Bewohner in diesem Dorf im Sudan, haben durch ihre Arbeitsethik, durch ihr Engagement für ihre Mitnachbarn, für ihre Mitarbeiter, ihre anderen Bauernkollegen gelebt, was Christsein bedeutet. Und dazu sind auch wir eingeladen. Das, was die Menschen, mit denen wir im Alltag zusammen sind, mit uns erleben, ist das, worauf es ankommt. Unsere Ethik, unsere Arbeitsethik, unser Verhalten als Chef oder Kollegen, unsere Dienstbereitschaft haben viel mit unserer Beziehung zu Gott zu tun. Und zwar nicht als Missionsmethode, sondern als Dienst für unseren Herrn. So wollen wir unseren Job verstehen. Wir wollen auch mit unserer Arbeit ihm die Ehre geben. Unser Verhalten, wie auch immer es aussehen mag, positiv oder negativ, wird Folgen haben. Und ich bete darum, dass es gute Folgen hat. Amen.